bla bla. Menschen und Orte, Freizeit und Kultur, Traditionen und Innovationen. Seit über 12 Jahren präsentiert das Himmelblau-Magazin die Schokoladenseiten Oberbayerns und Tirols. In Form seiner brillanten Reportagen zeigt Himmelblau, warum sich das Leben in alpenländischen Gefilden so heimelig anfühlt. Doch der Platz ist begrenzt in so einem Heft und die Welt drumherum so reich an Geschichten. Darum haben wir dieses Spin-off ins Leben gerufen. Himmelblabla, der Podcast zum Magazin. Quasi Sahnehäubchen, Aperitif, Vor- und Nachspeise zugleich. Diese Folge wird präsentiert von Stravanza, dem Modelabel mit frechen Prints, lässigen Schnitten und der Extraportion bayerischem Charme. Ja, ein bewegtes Willkommen, liebe Freunde und Freundinnen unseres Himmelblabla-Podcast, hier auf der Reise zum Mittelpunkt der 10. Folge. Mein Name ist Katie und mir gegenüber sitzt glücklicherweise mal wieder der ganz wunderbare Christian. Wer früh morgens, in aller Herrgottsfrüh, bevor die ersten Vöglein zwitschern und Penny Lane die erste Pinkelpause hinter sich bringen konnte, schon wildes, staccato-artiges Tastaturgetrommel hört, der mag sich ganz nah am natürlichen Habitat von Herrn Topel befinden, dem Schreibtisch. Dort arbeitet der Mitbegründer des Himmelblau-Magazins, der freischaffende Copywriter und Autor, unter den wachsamen Augen seiner Hundedame Penny Lane, gefühlt schon vor dem ersten Kaffee, an einem ganz besonderen Projekt, das wir hoffentlich bald alle unter die Äuglein gelegt bekommen. Aber davon soll er euch zu gegebener Zeit am besten selbst erzählen. Begrüßen Sie mit mir den Mann, der seine Insta-Highlights kürzlich auf Hochglanz poliert hat, um uns an der atemberaubenden Natur teilhaben zu lassen, welcher er begegnet, wenn das Hundi sein Geschäftchen macht. Ladies and Gentlemen, Christian Topel.
Boah, ich höre im Kopf dermaßen einen Tusch.
Der Tusch.
Der Tusch. Und fühle mich subtil unter Druck gesetzt.
Naja.
Aber so öffentliches Commitment ist nicht schlecht. Es darf nicht aufhören. Und ich werde euch und Sie informieren, wenn das bahnbrechende Projekt in seinen letzten Zügen liegt.
Sie, Frau Faber.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Freunde, Verwandte, Ehemänner, also in deinem Fall nur einer, wenn ihr etwas von dieser Frau wollt, solltet ihr schnell sein. Denn ab 21. Januar fühlt sich die Marketing-Spezialistin, die Sängerin der Rockband Mulberry Sky, die hingebungsvolle Bedienstete von Katze Luna wieder flammengeküsst. Der dritte Teil eines ihrer Lieblings-Fantasy-Epen erscheint und Katrin Faber alias Catherine van Bruce wird ihren nach wochenlangen Recherchen gekauften nagelneuen Staubsauger aus dem Hause Bosch achtlos in der Ecke liegen lassen, um von früh bis spät auf Hörbuchreise zu gehen. Bevor du dich verabschiedest, sperren wir dich aber noch ein, zwei Stündchen hier bei unserem Podcast-Keller ein.
Na gut.
Und sind gespannt, wohin uns beide die Reise heute führt. Womit fangen wir an?
Tja, vielleicht mit einer unserer Standardfragen. Wie geht's dir, Christian?
Hervorragend, beziehungsweise etwas müde. Etwas gestresst durch mein neues, seit diesem Jahr eingeführtes Tagesprogramm, das komplett neu durchstrukturiert ist und an das ich mich streng halte, bevor ich irgendwann herzinfarktisch vom Tisch falle.
Nein, bitte nicht.
Gar nicht. Aber um eben diese Projekte voranzutreiben, muss man sich da ein bisschen eintakten. Gell? Ein bisschen der Schlendrian ist da reingekommen, der ist jetzt besiegt und da geht es jetzt jeden Tag piff-paff voran. Und das macht ein bisschen müde. Außerdem war ich gestern im Sport.
Nein, erzähl.
Ich schwöre, ich war in unserem Himmelblau-Schwesterunternehmen, dem Himmelblau-Loft, und habe theoretisch trainiert.
Theoretisch?
Praktisch.
Also du hast zugeschaut.
Viel zugeschaut auch, weil ich habe vom grüß dich Jan von meinem Personal Trainer, also vom Trainer, so einen Trainingsplan auf den Astralleib geschmiedet.
Hört.
Bald einen Astralleib zu nennenden Leib geschmiedet bekommen. Und habe das aber bislang, dann war ja Weihnachten und Feiertage.
So,
und
ja.
Jetzt war ich das erste Mal drin. Und ich hatte aber noch nicht eine konkrete Geräteeinführung. Wir sind da nur einmal so durchscharwenzelt und Dann bin ich da gestern, also mit der Trainingsplan ist auf dem Handy, bin ich da so durchspaziert und ich bin ja Brillenträger. Und das sah dann immer so aus. Ich hätte es gern von der Ferne gesehen und hätte mir dann einfach belustigt zugeschaut. Also immer, wenn ich ins Handy schaue, muss ich die Brille runter tun. Mhm. Dann habe ich geguckt, aha, das Gerät ist also dran. Ja, wo wäre jetzt das Gerät da stehen? Gell? Die schauen ja auch nicht tagelang aus wie auf den Bildern. Dann bin ich da so rumspaziert.
Also eigentlich braucht man eine Navigations-App.
Genau, eine Navigations-App bräuchte ich auch. Und dann habe ich irgendwann das Gerät gefunden und dachte, ja, das wird sein. Und dann habe ich mir überlegt, also wir haben auch noch nichts eingestellt, wie sitze ich, welche Gewichte. Und dann habe ich mir erstmal durchgelesen, aha, hier folgendermaßen funktioniert das. Stell dir das mal ein, ja, wie viel werden wir jetzt da Gewichte brauchen. Ja, tendenziell natürlich eher wenig. Und dann war das mehr so ein Learning by Doing und hat ewig und drei Tage gedauert, viel rumgestanden, viel geschaut. Aber ja. Andere machen das ja hauptberuflich im Fitnessstudio.
Das dauert.
Also gehen ja nur zum viel rumstehen und schauen so. Quasi rein.
Ja, oder sie machen ein paar Insta-Fotos.
Ja, genau. Das also bei mir war das, ich schwöre euch Leute, ich habe keine Insta-Fotos gemacht. Wenn ihr mich da gestern rumschleichen habt, habt ihr es gesehen. Also ich war einfach lost.
Paralysiert
lost
von der...
Lost im Fitnessstudio.
Lost im Fitnessstudio.
Genau.
Ja, das wäre eigentlich doch voll die Idee. So ein kleines Inhouse-Navigationssystem. Oder dass irgendein Lämpchen aufleuchtet, wenn man auf das Gerät klickt.
Wie
oder
im
so.
Flugzeug. Und dann gibt es immer so eine... Stewardess oder einen Steward, der da winkt so hier lang, Mundausgang, Sauna.
Oder es leuchtet direkt auf dem Boden ein Leuchteweg auf.
Ja.
Ja, da haben wir es doch schon.
Da bräuchte man sau viele Leuchtewege, wenn jeder einen so einen persönlichen zu seinem Gerät. Das ist dann mehr so Disco.
Das ist ja auch modern. Also wenn man sich so durch Instagram wühlt und so weiter, gerade so diese, ich bin da nicht so into, also ich hoffe, ich benutze die richtigen Vokabeln, diese Radfahrkurse. Das heißt nicht mehr Spinning, sondern irgendwie anders, glaube ich. Und das gibt's auch mit Disco und im Dunkeln und mit Musik und Tanzchoreografie. Das ist verrückt.
Tanzchoreografie.
Ja, in dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich es mir auch sehr lustig vorgestellt. Aber ich glaube, es ist eher so
du
die...
Du meinst Röhnradfahren.
Röhnradfahren, ja. Could be. Nee, spannend. Also begibst du dich auf die Reise durchs Fitnessstudio momentan. Es ist sehr interessant.
Sehr spannend, ja.
Mhm. Wir haben uns ja heute ein ganz besonderes Thema vorgenommen.
Ist das besonders?
Ich finde schon. Also es ist zumindest eine besondere Aktivität, wie ich finde.
Richtig.
Was machen wir denn heute?
Wir reisen heute.
Wir reisen, korrekt. Und vielleicht an der Stelle gleich mal die erste Frage an dich. Wohin ging deine letzte Reise?
Oh Gott, ich hätte es wissen können. Doch, mir fällt es gleich ein. Die letzte, wo ich sagen würde, es war unsere Reise, führte ins schöne Trient.
Trient.
In Trentino.
Schön.
Ich hatte eigentlich gedacht, wir fahren nach Südtirol, aber dann hat das Auto gesagt, nein, wir fahren nur weiter. Mhm. Und da waren wir im Herbst.
Da gibt es einen guten Grappa, glaube ich, gell?
Weiß ich gar nicht. Ich habe keinen Grappa gesoffen. Wein gab es ganz viel.
Ja, Wein ist auch nicht verkehrt.
War auch sehr schön. Waren wir in unserem Hüttal. Mhm. Und dann haben wir ein paar Bergtouren gemacht und uns wieder mal ein sehr tolles Freiluftkunstareal angeschaut. Wie das heißt, darfst du mich jetzt nicht mehr fragen.
Aber
das ist super. Sowas hatten wir, habe ich auch schon mal in Südtirol besucht gehabt, von einem Schweizer Spörri oder so. Mhm. Und das war was Ähnliches und sowas liebe ich ja. Eigentlich habe ich das nicht schon mal erzählt gehabt.
Ich weiß
schön
nicht.
Langsam wissen wir es nicht mehr. Heute ist ja die 10. Folge.
Jubiläum!
Was im ersten war, keiner weiß es mehr. Sowas ist cool und ich glaube, so Mut, sowas gibt es, aber ob ich das erzählt habe, sowas gibt es bei uns, habe ich das Gefühl, eben nicht so. Mhm. Vielleicht auch, weil die Landschaft fehlt, weil es ist natürlich toll, wenn du so Berge hast und spektakuläre Wälder und da stehen lauter gigantisch tolle Skulpturen drin, da brauchst du schon mal Fläche.
Ja. Und in Bayern, da mangelt es an Fläche. Ja, da können wir ja wenigstens so einen Wald.
Und das ist ja wie bei den Windrädern, man darf ja den Bayern nichts vor seine Kirche stellen. Stell dir vor, da steht jetzt im Wald statt einer Kirche ein Kunstwerk. Das haben wir noch nie gehabt.
Es gibt ja so, wie heißt das, Kunst am Bau?
Kunst am Kreisel meinst du?
Kunst am Bau, nee,
gibt's
nee.
Das auch?
Ich, zu meiner Berufsschulzeit kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar an meiner Berufsschule gibt es Kunst am Bau. Die gibt's auch immer noch, die Schule, sowohl die Kunst. Und das ist ein nicht benutzbarer Basketballplatz. Der ist nämlich so in Huckel- und Wellenform. Da kannst den Ball, wenn du den trippelst, da haut's den sonst wohin.
Aber geil. Aber den darf man eigentlich gar nicht drauf, oder weil es Kunst ist. Oder dürfte man theoretisch auf den Wellen spielen? Das stelle ich mir unheimlich lustig
also
vor.
Wir saßen da halt rum und haben unsere Brotzeit gegessen.
Ja. Das ist ganz wonka.
Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist das Bio-Thermalhotel Falkenhof in Bad Füssing im niederbayerischen Bäderdreieck. Das Bio-Thermalhotel Falkenhof verfügt über 40 ökologisch harmonische Zimmer mit Vollholzmöbeln, Parkettböden und Balkon. Es liegt idyllisch am Ortsrand von Bad Füssing und unweit des Naturparadieses Inntal und bietet alles, um deinen Körper mit neuer Energie zu versorgen. Das 1200 Quadratmeter große Thermalspa verfügt unter anderem über einen Panorama-Thermalpool, einen Salzwasserpool, verschiedene Saunen und einen Ruhebereich. Hier kannst du deine Seele baumeln und dich nach Strich und Faden verwöhnen lassen. Zum Beispiel mit einer entspannenden Massage, einer belebenden Schönheitsbehandlung oder auch kulinarisch. Das Küchenteam im Bio-Thermalhotel Falkenhof sorgt für eine abwechslungsreiche, frische Bio-Küche und lässt keinen Wunsch offen. Vom Bio-Langschläfer-Frühstücksbuffet über Mittagssuppen und Salate bis hin zum abendlichen Viergangmenü, das wahlweise auch vegan oder vegetarisch serviert wird. Neugierig geworden? Alle Informationen zum Bio-Thermalhotel Falkenhof findest du unter www.hotel-falkenhof.de. Diesen Link packen wir natürlich auch in die Shownotes. Werbung Ende.
Das war wirklich so.
Ja, ja, Brotzeit ist ein dehnbarer Begriff.
Okay.
Schnell Themawechsel vielleicht zu deinem letzten Urlaub.
Danke. Meine letzte Reise ist noch gar nicht, doch ist auch schon ein Weilchen her. Da bin ich mit den Jungs von der Band und meinem lieben Mann, der uns begleitet hat, nach Eisenhüttenstadt gefahren. Das ist recht weit oben nordöstlich in Deutschland.
Ja, mutig.
Und da haben wir einen tollen Gig gespielt auf einem Festival und da war DJ Ötzi, der Main Act, was ganz lustig war, weil die DJ Ötzi-Fans, woran erkennt man die?
Am Häubchen wahrscheinlich.
Das war total fantastisch.
Ja. Ich finde den super. Und also ich muss mir jetzt nicht die Musik anhören, aber ich finde den Mann total sympathisch.
Ja, ich hatte noch nicht so viele Berührungspunkte, ehrlich gesagt, aber es war ganz nett, sagen wir es mal so. Ja. Aber meine letzte richtige Urlaubsreise war nach New York. Das ist auch schon eine Weile her, das war im März 2024. Also jetzt wird es dann mal wieder Zeit für uns.
Das ist ja noch nicht mal ein Jahr her.
Ich finde, das ist genug lang hier.
Aber ist dir was, mir ist was aufgefallen. Und zwar hast du gerade immer, und da haben wir vorhin im Büro noch drüber gesprochen, nämlich ob Urlaub und Reisen, ob das Gleiche ist. Wenn nicht, was sind die Unterschiede? Wer macht was und warum?
Also manchmal muss man ja reisen, zum Beispiel auch geschäftlich. Ja, da würde ich jetzt nicht sagen, ich mache jetzt da Urlaub.
Das ist korrekt.
Dann ist das für mich eine Reise.
Aber wie traurig, dass man an Geschäftsreise denkt bei dem Wort.
Ja. Naja, Geschäftsreise kann schon auch cool sein. Ja, sich ins Hotelzimmer verkrümeln, was zu essen kaufen und einen Tag vor dem Fernseher oder einen Abend vom
schön Shampoos hochbringen lassen.
Brotzeit.
Ach ja, genau.
Genau, wir haben in der Berufsschule eigentlich immer nur Shampoos getrunken. So war das nämlich. Nein. Das ist für mich eine Reise und ja, die Reise in Anführungszeichen mit der Band, das war jetzt auch nicht, weil wir da oben Urlaub gemacht haben. Ja, wir hatten ja da was zu tun, wir hatten da sehr viel Freizeit, das heißt so ein paar Urlaubsaspekte waren da vielleicht schon auch mit dabei. Aber so richtig Urlaub ist es nicht. Urlaub ist, wenn ich Urlaub nehme und Freizeit habe dort an dem Ort, wo ich hinreise, finde ich.
Und? Aha, ja, schau, das ist interessant. Da haben wir uns früher auch drüber. Früher.
Früher.
Um 16 Uhr damals.
Also vor 1,5 Stunden.
Richtig. Als wir noch jung und frisch waren vorhin. Ich finde ja schon, dass nämlich das Erholsame, und da ticken die Leute vielleicht auch anders.
Komplett.
Also ich habe früher auch anders getickt und war einer, der wollte irgendwo in so einen All-Inclusive-Club, möglichst in irgendwelchen heißen Gefilden, dahin mich auf eine Liege klatschen. Dann gab es im Idealfall noch eine Poolbar. Da ist man dann alle großen Zwischenräume zeitlich, alle halbe Stunde ist man dann, hat sich eine Brotzeit geholt, sodass man den ganzen Tag über leicht gesättigt in der Sonne lag und fand, das ist ein total toller Urlaub, Wahnsinn. Und seit ich aber weiß, dass es auch anders geht und ausschlaggebend war ein Höhenweg, eine Höhenwanderung mit okay. Kumpels und Kumpelinnen. Mhm. Und da sind wir so einmal 5 und einmal 7 Tage halt so Alpenüberquerungen spaziert. Und das war 10.000 Mal erholsamer als irgendwo rumflacken. Mhm. Und also ich war nie in meinem Leben so erholt wie da oben.
Krass, ich kann das voll nachvollziehen. Also ich bin früher schon auch eher so Typ, ich knall mich an den Strand und da bleibe ich erstmal liegen, bis ich paniert und brathähnchenmäßig unterwegs bin. Also paniert mit Sand. Ja, also, hallo.
So, was macht's denn hier zu Hause für Spiele?
Halt, stopp, das läuft in eine ganz... Nee, kennst du das nicht, wenn man so... Also als Jugendliche haben wir das gemacht. Du rufst Schnitzel und dann wälzt du dich im Sand. Und dann bist du paniert wie ein Schnitzel. Du kennst dieses wundervolle Strandspiel nicht?
Wer in den 90ern Jugendlicher war und sich daran erinnert, da gibt es doch irgend so einen, oder wann's
war. Ja, genau. Nee, also das war schon auch, es gab eine Zeit, da fand ich das sehr erholsam und das konnte ich auch wirklich lange so machen. Aber mittlerweile finde ich so einen Strandtag, an dem ich mich nicht bewege, ausreichend und dann möchte ich gern was erleben und mein Hirn mit einbeziehen in das Ganze.
Ja. Okay, also für mich unvorstellbar, jetzt inzwischen 14 Tage irgendwo rumliegen.
Oh, unglaublich, gar nicht, geht gar nicht. Nee, ja. Für mich auch.
Mhm. Was ja eigentlich, das ist lustig, das früher auch tatsächlich als das Reisen so im aufkam, als tatsächlich als Ergötzung und nicht jetzt immer irgendwie einen Nutzen oder einen Zweck haben musste. Mhm. Irgendwie ich bin Händler und muss irgendwo hinreisen, um meine Waren. Irgendwann gab es ja noch keinen so einen Verkehr, gell? Wie wir das heute kennen.
Klar.
Und dann bist du wochenlang mit der Kutsche irgendwo hingefahren und hast da deinen Klump geholt und irgendwas eingekauft.
Mhm.
Irgendwann ist ja erst das Reisen zu diesem Privatvergnügen geworden.
Voll.
Und ich habe total den Faden verloren.
Der Weg ist das Ziel.
Das ist sowieso, die schönsten Sprichwörter des Reisens. Genau, und jetzt ist es halt dann wieder so, jetzt kann man auch dieses Reisen wieder als Aktivität, also jetzt irgendwas tun und nicht nur an ein Ziel und da rumflacken.
Voll. Also wir haben das ja, wenn ich von wir spreche, meine ich immer meinen lieben Mann und mich, in den letzten Jahren auch ganz unterschiedlich betrieben, Urlaubsreise. Ja, also wir kennen uns jetzt seit 16 Jahren und haben auch regelmäßig jedes dieser Jahre Urlaub gemacht. Und am Anfang waren das halt einfach wir fliegen nach Molle und checken die Bars aus. Dann haben wir uns irgendwann einen Transporter gekauft, den ja komplett umgebaut zum Camper. Und da war dann wirklich der Weg das Ziel, weil wir einfach gesagt haben, wir fahren jetzt einfach mal drauf los und schauen mal, wo wir landen. Und so mehr so dieses Ziellose auch.
Mhm.
Und auch, wo es gar nicht darum ging, unbedingt an andere Orte zu kommen, sondern auch andere Menschen, Gleichgesinnte kennenzulernen, die sich in dieser Bubble, dass wir bauen selber Camper um und so weiter, in dieser Bubble eben befunden haben. Und mittlerweile gibt es den Bus bei uns zumindest nicht mehr. Der hat neue Hände liebenswerterweise gefunden. Und jetzt ist es so, dass wir tatsächlich gerade so ein paar Plätze auschecken, die wir einfach gerne noch gesehen hätten, in Anführungszeichen. Ja, also jetzt ist das Reisen gerade echt gerade noch ganz gut möglich. Aber da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf. So Flugreise machen auch nicht mehr so geil. Und ja, also man überlegt schon intensiver, wo man hinfährt, oder? Wie geht's dir da?
Das tut man tatsächlich. Du meinst jetzt wahrscheinlich aus Gründen der Nachhaltigkeit.
Zum Beispiel.
Mhm. Ja, das überlegt man tatsächlich. Bei uns ist halt ohnehin das Thema, dass Fliegen nicht so richtig in Frage kommt, weil die Penny Lane wird da, glaube ich, sagen, ihr habt einen totalen Vogel.
Und ich möchte nicht fliegen.
Glaube ich, also das wird man nie machen.
Ich Flügel?
Die da irgendwo reinpacken, gerade weil sie auch so ein bisschen ein kleiner Traumahund ist.
Mhm.
Das ist aber super, das gehören wir zu wenigen, die so denken, beziehungsweise da klaffen Wirklichkeit und was man in Umfragen sagt, sehr auseinander, habe ich gelesen. Also Wirklichkeit und Wunsch. In so Umfragen habe ich gelesen, da gab es letztes Jahr einen von so einem Nachfragemonitor Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen. Da habe ich gelesen, dass sich fast 50% der Deutschen es wünschen, ökologisch zu reisen oder 62% sozialverträglich und sozusagen das toll finden. Aber wenn man dann guckt, wie viele machen es wirklich, dann wird es wirklich traurig. Also 2023 wurden nur 11% der Reisen überhaupt mit Nachhaltigkeitsziel gebucht. CO2-Kompensation nutzen 5% der Reisenden. Also
da können wir später nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Da habe ich nämlich auch noch was mitgebracht. Wenn wir aber gerade bei so ein paar Zahlen sind, die wir so um uns werfen. Ich habe auch Zahlen aus dem Jahr 2023 dabei tatsächlich. Mhm. Und da lag die Zahl der Urlaubsreisenden in Deutschland bei fast 55 Millionen Reisenden. Das ist ganz schön krass. Und im selben Jahr unternahmen Urlauberinnen aus Deutschland rund 65 Millionen Urlaubsreisen. Ja, und wenn man das auch mal in Kohle umformuliert, fast 112 Milliarden US-Dollar gaben die Deutschen im Jahr 2023 im internationalen Tourismus aus. Und es gibt nur zwei Länder, die da noch höher liegen, und zwar USA und China. Danach kommen gleich die Deutschen. Das ist schon irgendwie krass. Wir sind voll das Reisevolk.
Ja. Also wir reisen auch bei diesen Zahlen, da haben wir beide ein bisschen in den Zahlen gegraben, sieht man ja auch, wie krass das sogar noch nach Corona gestiegen ist, also exponentiell als vor Corona. Mhm. Also das, genau. Diese Corona-Zeit, klar. Und danach haben wir nochmal, also jetzt sind wir noch reisewütiger als jemals zuvor. Und das Lustige ist aber, uns gibt's ja so schlecht.
Ja. Naja. Gibt's denn Orte, an die du niemals reisen würdest?
Also wir sprechen jetzt natürlich nicht von so Ländern, die eher unklug sind zu bereisen, weil eventuell gerade die Menschen sich dort gegenseitig massakrieren.
Ja, vielleicht leider irgendwas, was dich so auch gar nicht interessiert oder so. Es gibt ja sowas. Weiß ich nicht.
Also nehmen wir an, ich hätte jetzt kein Hündchen. Mhm. Dann zu abwegig und zu abenteuerlustig darf es mir nicht sein. Mhm. Das kann ich, glaube ich, von mir sagen.
Und du möchtest nicht durch den Dschungel wandern, so, mit der Machete?
So ein bisschen Dschungel, aber so gar keinen Plan haben und hinein ins Abenteuer, das ist mir dann zu gar. Mhm. Also so ein, wie gesagt, Höhenweg in den Bergen, okay. Mhm. Oder mal so Sachen irgendwo in Skandinavien, theoretisch so ein bisschen wild und campen, ja, auch noch. Aber dann vielleicht auch nur, wo man weiß, okay, von da nach da, das ist so ein Platz, da wandert man mal durch.
Es ist, also angenommen, du hättest jetzt auch keinen Hund, schreckt dich eine lange Reisezeit ab? Also wenn ich jetzt sage, hey, hier aus dem Ticket nach Australien, geht auf mich, fliegst du dann hin oder sagst du, boah, das dauert ja 38 Stunden, keine Ahnung, wie lange ein Flug da dauert.
Ah, überhaupt nicht, da gibst du mal drei Bücher mit und dann merke ich gar nicht, dass wir schon wieder landen.
Okay.
Ja, also da fände ich es dann tatsächlich eher das Thema, ist es so, muss es denn wirklich sein, dass ich jetzt auch nach Australien fliege? Mhm. Also dann bitte, wenn du mir das sozusagen, weil du im Lotto gewonnen hast, zahlst, dann wäre es halt schön in meiner idealen Welt, wenn so eine Flugreise so viel kosten würde, wie sie eigentlich sollte. Mhm. Das vergessen die Leute ganz gern, dass sogar wenn sie an der Tankstelle sind und das Benzin 2 Cent teurer geworden ist, vergessen sie ganz gern, dass eigentlich das, was die Flugzeuge da rausblasen, das Kerosin, das ist eigentlich so arschteuer und so umweltverschmutzend, dass das nur geht, weil wir alle das subventionieren. Also das ist ein bisschen blöd. Aber sonst, klar, lang fliegen würden wir jetzt theoretisch
nichts überhaupt nichts ausmachen.
Ich kann doch gern ein bisschen rumhocken und ich lese dann eben Bücher und dann irgendwann komme ich an. Ja. Kein Problem. Thrombosestrümpfe
und los geht's. Wenn ich habe lauter Fragen vorbereitet hier heute, ihr merkt es schon. Ich quetsche den Herrn Topel heute ein bisschen ab.
Aber wie viel Euro bin ich denn überhaupt schon?
Ja.
Okay, freue auch weiter.
Genau. Los geht's. Herr Topel, wenn Zeitreisen möglich wären, würdest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
In die Vergangenheit, garantiert. Frag bitte nicht, warum, sonst kriegen alle Depressionen.
Ich frag, wohin? Also in welche Vergangenheit? In die, weiß ich nicht, Steinzeit?
Nee, gar nicht so weit. Also entweder so ein bisschen entweder hätte ich Bock in die 60er.
So ein bisschen, ich denke auch so an die 60s, 70s.
Die Rock'n'Roll-Ära aufkommen und da so ein bisschen irgendwie mitmachen und wild sein. Mhm. Oder auch einfach nur nochmal in meine Jugend und die vielleicht nochmal mit ein bisschen mehr Hirn und Verstand erleben. Also ohne jetzt, das wird ja zu philosophisch, man gibt ja da, was passiert, wenn ich da anders handle, ist dann die ganze Zukunft verändert, keine Ahnung, naja. Sowas lassen wir außen vor. Sondern würde ich einfach gern ab und zu so ein paar Sachen nochmal, ja. Da waren schon lustige Erlebnisse dabei.
Wusstest du, dass Stephen Hawking mal ein Experiment gemacht hat, ob Zeitreisen tatsächlich möglich ist?
Ich kann es mir gut vorstellen.
Das ist eine total witzige Geschichte. Der hat 2009 eine Party veranstaltet, um zu zeigen, dass Zeitreisen möglich sind. Oder zumindest wollte er es halt einfach testen, wie es um diese Idee der Zeitreise steht. Und dafür hat er zu einer Zeitreisenden-Party eingeladen, aber mit einer Bedingung, und zwar die Einladung wurde erst nach dem Ereignis verschickt. Das bedeutet, einfach um sicherzustellen, dass nur Zeitreisende auf die Party kommen können.
Ja, macht total Sinn. Ja, clever.
Und er war sehr überzeugt davon, wenn diese Zeitreisen in Zukunft möglich wären, dass sich dann auch jemand auf seine Party begeben hätte, aber er hat sie alleine gefeiert. Das kam keiner.
Hoffentlich hat er nicht zu viel eingekauft, der arme Kerl.
Ja.
Und so da allein guckt.
Der Mad Eagle und der... Was gibt's da noch? Was gibt's noch für gutes Partyessen?
Also bei Stephen Hawking...
Gab wahrscheinlich keinen Mad Eagle. Ich habe noch nie einen im echten Leben gesehen.
Eine so Akademikerparty mitgefallen.
Mad Eagle.
Boah, nee, ich auch nicht. Wobei, was du, so ein Tartar ist im Grunde auch nur ein Mad Eagle ohne Stacheln.
Je nachdem, mit was es garniert ist.
Ja, vielleicht findet das ja aber trotzdem noch statt.
Ja, wer weiß.
Vielleicht kriegen die Leute ja erst so weit in der Zukunft diese Einladung und reisen dann erst zu dieser Party zurück und er hat es doch nicht umsonst gekauft.
Kann sein.
Das ist eine ganz blöde Schleife.
Ja.
Den Film liebe ich übrigens.
Welchen?
Täglich grüßt das Murmeltier.
Oh ja, den liebe ich auch.
Das ist doch absolut der beste Zeitschleifenfilm ever, oder?
Er ist grandios. Er ist auch ein bisschen deprimierend zeitweise, so zwischendurch.
Ne? Ja, das muss so sein, damit diese Qual der Schleife...
Ja.
Die muss man spüren.
Ja, also hier eine außerordentliche Empfehlung außerhalb der verschiedenen Rubriken sozusagen.
Der Empfehlungsrubrik.
Genau. Ja, wir haben jetzt gesagt, wir haben schon ein paar Zahlen genannt, wir haben uns schon ein bisschen durchgeschlängelt. In unserem kurzen Vorgespräch haben wir festgestellt, wir haben uns beide historisch ein wenig angenähert an das Thema Reisen. Und du hast auch schon von Kutschen gesprochen und so. In der Antike und im Mittelalter, habe ich recherchiert, sind die Menschen tatsächlich eher so aus den Gründen Handel, Kriege, religiöse Pilgerreisen, Bildungsreisen und so weiter gereist. Wohlhabende Römer zum Beispiel sind in den Sommermonaten zur Küste oder in die Berge gereist, aber das war jetzt immer noch nicht so Tourismus, wie wir den im heutigen Sinne kennen. Und so Pilgerreisen im Mittelalter wurden vor allem an die Orte Jerusalem, Santiago de Compostela oder Rom gemacht. Und die Gründe, die liegen natürlich auf der Hand, gell? Also,
ja, weil alle Wege da halt hingeführt haben.
Weil alle Wege da hinführen, gell? Also in Rom die Wiege der Christenheit, die Gräber der Apostel Petrus und Paulus und in Santiago das mutmaßliche Grab des Apostels. Wie heißt er? Nicht Apostel, sondern Apostel. Jakobus, Jesus Christ. Ja,
ja
da kannst, richtig. Was haben sie da gemacht? Ja, Verbrechen gesühnt, ein Wunderheilmittel gesucht oder halt einfach den Glauben vertieft. Ja, das waren so Reisegründe.
So wallfahrtig.
Wallfahrtig, ja.
Ja, das, der berühmte Hapeus Kerkelingus.
Stimmt. Hat
ja auch eine Pilgerreise unternommen.
Das stimmt, ein bisschen später, nicht im Mittelalter, in der Antike, aber ja. Genau. Ich habe mich so ein bisschen beschäftigt mit, wann hat denn dieser moderne Tourismus eigentlich dann begonnen? Mhm. Und hast du auch was gelesen über die Grand Tour?
Bestimmt.
Die wurde im
die Engländer.
Ja, genau. Die,
ja, ja.
Das wurde im 17. Jahrhundert und auch im 18. Jahrhundert sehr populär in Europa. Und zwar hat man da eher so wohlhabende Jungs losgeschickt, besonders eben junge Männer aus Großbritannien, die dann nach Italien, nach Frankreich, verschiedene andere europäische Länder gereist sind, um Kunst, Kultur, Geschichte und so weiter zu erleben. Wahrscheinlich auch einige Damen.
Um sich die Hörner abzustoßen.
Damenbekanntschaften zu machen, hätte ich jetzt gesagt.
Um sich im Sand zu wälzen und panieren zu lassen.
Und es war tatsächlich sehr angesehen, dass sie diese Reise machen und auch wichtiger Bestandteil von so Bildung, sozialem Status und so weiter. Und das finde ich eine interessante Sache, weil ich habe mich dann gefragt, ja, was war mit den Mädels?
Ja, das ist doch genau der Punkt, dass das eigentlich eine total patriarchale, blöde Einrichtung war. Also genau wie diese Clubs, wo nur die Männer rein durften, Zigarren gepafft haben und gesoffen haben.
Es gab
und die Frauen gefälligst halt zu Hause gehockt sind und Haushalt gelernt haben.
Na klar.
Was sie halt
Sticken,
brauchen für Anstände.
Backen.
Stricken lernen, kochen, genau.
Ja, also die Rolle der Frau war, wie du schon gesagt hast, stark auf den Haushalt und die Familie beschränkt und Reisen auch insbesondere ins Ausland. Man muss aber auch sagen, diese Reisen, die waren jetzt nicht nur schön, die da gemacht haben. Also die meisten oder viele sind nicht zurückgekehrt, weil sie einen Unfall gehabt haben oder weil sie krank geworden sind zum Beispiel und dann eine Seuche sie dahin raffte. Also es war schon auch nicht nur schön, zu der Zeit auf Reisen zu gehen. Genau, aber es war unüblich, dass Frauen sich überhaupt alleine, ohne Begleitung, auf Reisen begaben. Ja.
Heute kein Problem. Sagen wir froh, dass es halt anders ist.
Ja.
Ja, nicht mehr ganz so, aber ein bisschen gibt's, ja, also, ich glaube, der Sexismus hat sich wahrscheinlich etwas gewandelt.
Aber it's still there. Hast du Bridgerton gesehen? Noch eine Frage.
Na, Bridgerton nicht. Doch, Bridgerton, warte.
Am Ende sage ich dir, wie viele Punkte du dann hast.
Jetzt warte, war das Bridgerton? Ich muss diese historischen Serien kurz im Kopf einordnen. Downton Abbey.
Lady Whistledown.
Dann gab's noch.
Sagt dir das was?
Ach, mit Namen. Wer bist du nochmal?
Ich bin die Frau Faber.
Genau.
Waren wir schon beim Du?
Ja, das war doch Bridgerton, oder? Ach, was weiß ich.
Also Bridgerton, für alle, die es nicht kennen, ist eine historische Dramaserie, die auf den Romanen von Julia Quinn basiert. Und da geht's um das Leben und auch Liebesgeschichten von wohlhabenden Familien im London des frühen 19. Jahrhunderts. Und da gehen eben auch so von diesen wohlhabenden Familien ein paar Jungs auf diese Grand Tour.
Okay.
Deswegen bin ich da irgendwie so ein bisschen dran hängen geblieben. Ich habe das geschaut und ich fand...
Nochmal kurz durchgebitscht.
Noch einmal kurz durchgebitscht. Ich glaube, 3 Staffeln gibt's. Habe ich alle durch. Die Kostüme sind sehr schön, das Make-up ist sehr schön. Die erste Story ist am fesselndsten, wer gerne Liebesgeschichten mag.
Ja, aber wie heißt denn diese andere historische Serie? Und jetzt auch nicht Downton Abbey, sondern noch so eine. Die habe ich geguckt. Ich meine, es geht ja eben ums Gleiche. Heiraten, oh Gott, ich krieg den Jüngling doch nicht.
Den Jüngling.
Verdammt. Wer erbt mein Anwesen? Was man halt für Probleme hatte.
Du kannst mich schon als Erbin einsetzen, Christian.
Das ist kein Problem. Das wird dir nicht viel bringen. Aber kann ich gerne machen.
Gut. Hätte man das geklärt. Ich weiß nicht, welche Serie du meinst, welche historische.
Das fällt mir jetzt auch safe nicht ein. Schreib's mal auf diese Listen. Das ist der Cliffhanger.
Der Cliffhanger, ja.
In Folge 11.
Die zweite historische Dramaserie.
Ja, auch mit überraschend viel Liebe und Intrigen.
Und einem Jüngling, den sie nicht bekam.
Und Blutlinie. Es ist immer wichtig mit der Blutlinie.
Der Blutlinie. Ja. Bisschen kreiselig auch. Ja. 19. Jahrhundert.
Ja, gern. Hüpfen wir.
Industrielle Revolution und Massenreisen. Ja. Also da ist dann wirklich touristisch ein bisschen losgegangen. 1841 hat der Thomas Cook die erste organisierte Reise für eine Gruppe von Reisenden in Großbritannien organisiert. Und das war eine besondere oder eine bedeutende Entwicklung dann auch für diesen Massentourismus und auch so Gruppenreisen und so weiter. Sehr spannend. Und da wurden dann auch einfach über alle Bevölkerungsschichten hindurch plötzlich Reisen möglich. Ja.
Außer im Orient Express.
Na gut.
Sowas fände ich mal cool. Das würde ich gerne mal machen.
Ja. Ich habe irgendwie so eine Geschichte im Kopf, dass eine mir bekannte Person schon mal mit diesem Express gefahren ist und da ganz schön reingereiert hat. Ja, ich muss das nochmal verifizieren, das wäre nochmal so ein Cliffhanger.
Ja, wahrscheinlich zu viel Brotzeit gemacht vorher.
Könnte sein.
Ja, im Moment ist vielleicht eher schlecht mit dem Orient Express zu fahren, aber grundsätzlich irgendwie toll, weil ja auch diese Entfernungen so riesengroß sind und dann diese Landschaften, die da vorbeiziehen und dann hast du diese edlen Züge, also das stelle ich mir eine schöne Art des Reisens vor.
Sein, ja, und auch Mord im Orient Express.
Ne? Ja.
Agatha Christie. Mhm. Toller Roman und da gibt es mittlerweile von vor ein paar Jahren auch eine sehr coole Verfilmung, eine neue. Die fand ich richtig gut.
Stimmt.
Mit Hercule Poirot. Der hat einen schönen Bart. Ja. so.
Ja, in der Originalverfilmung glaube ich nicht.
In der Originalverfilmung, ja, die habe ich nicht gesehen. Da muss ich.
Die ist auch süß, mit Peter Ustinov. Mhm. So ein wohlbeleibter, sympathischer, toller Schauspieler.
Na, solange er gut ermittelt, ist das in Ordnung.
Ja, er war ganz clever. Hm.
Ja, dann haben wir eigentlich nur noch das 20. Jahrhundert.
Oh je.
Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg hat dann der Tourismus so als Freizeitbeschäftigung so richtig Fahrt aufgenommen. Und da hat sich dann auch der Flugverkehr rasant entwickelt, auch mit neuen Urlaubsangeboten. Und ja, der internationale Tourismus ist da so richtig in Fahrt gekommen, sage ich mal. In den 50er und 60er Jahren waren Reiseziele wie Italien, Spanien und später dann auch Länder in Asien und Amerika immer populärer. Ja, spannend. Also Reise zu Vergnügungszwecken erst so richtig ausgeprägt, beziehungsweise erste Anfänge mit dieser Grand Tour eben 17. Jahrhundert und dann später durch industrielle Veränderungen und so weiter dann auch im 19. Jahrhundert. So die Geschichte der Reise.
Ja, ja, das schadet nicht, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, weil wir ja heute gern immer, also zu dieser Corona-Zeit auch ja ein Punkt, wo die Leute ausgerastet sind, weil man ihnen das Recht ihrer Reise nimmt und so als wäre das schon immer so gewesen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch früher war. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, bei uns war es tatsächlich das absolute Highlight, wenn wir in den Sommerferien eben mit dem Auto nach Italien gedackelt sind.
Bei uns auch.
Also ich wage zu bezweifeln, dass meine Eltern, also das ging dann auch erst später eben los, als ich dann auch schon etwas älter war, dass wir dann mal geflogen sind. Und das war dann voll das Highlight. Boah, krass, jetzt sind wir nach Griechenland geflogen. Und heute, wenn die Leute nicht dreimal im Jahr ins Flugzeug steigen, dann ist das eine Katastrophe. So als wäre das so ein, mit den Menschenrechten ist man auf die Welt gekommen und da können mindestens pro Jahr 4 Flugreisen dazu. So als, das ist wie schnell so man so vergisst, dass das alles total neu ist eigentlich.
Ja. Also, es ist echt noch relativ neu, Flugreisen. Ja, verrückt. Also bei mir ist es ganz genauso. Ich habe auch mit meinen Eltern nie eine Urlaubsreise mit dem Flugzeug gemacht. Bis heute nicht. Ja. Also die haben jetzt schon so ein paar Orte, wo sie gesagt haben, das wollen sie sehen, da fliegen sie hin. Und das haben sie jetzt auch gemacht. Aber wir sind das höchste der Gefühle. Wir sind einmal mit der Fähre nach Elba übergesetzt.
Auch ist doch schön.
Das war sehr schön. Ja, das war stark. Und sonst halt Classic, Gardasee. Dann da so Adria, Jesolo.
Ja, und wir sind nach Rimini.
Ja, genau. Meint, dass wir uns da nichts sehen.
An diese fantastischen Strände, wo man wie die Sardinen 8 Milliarden Leute sich hinquetschen.
Und Traum. Ich erinnere mich immer an den Satz, den mein Papa immer gesagt hat. Oh, schau, also wenn wir so an geparkten Autos vorbeigegangen sind, schon wieder ein Rosenheimer oder schon wieder ein Ebersberger. Und so. Das waren so immer diese klassischen Sprüche.
Ja.
Hast du ein ganz schlimmes Urlaubserlebnis oder irgendwas Lustiges, irgendeine Urlaubsanekdote?
Wüsste gar nicht. Also was Schlimmes habe ich nicht erlebt. Das hat immer ganz gut geklappt. Ich erinnere mich sehr gern, oh Gott, meine Mutter hört jetzt bitte weg.
Wir piepen
das. Ich erinnere mich sehr gern, als ich mit zwei Kumpels so zur Abi-Zeit haben wir meine Onkels und Tanten in Kanada besucht.
Na cool.
Das war sehr geil. Und dann sind wir einmal noch nach Seattle.
Seattle.
Seattle rüber und es war die Grunge-Zeit und das war schon sehr cool. Und damals gab es eben auch, also da hat mein Onkel und ein Kumpel von ihm haben sich gedacht, die deutschen Jungs, die begrüßen wir gleich mal mit einer traditionellen Brotzeit. Und also die Brotzeiten in Kanada, die hauen ja nochmal anders rein.
Also ich möchte jetzt hier nochmal kurz sagen, ich habe mich vor der Berufsschule nicht betrunken.
Nein, also das war ein gesundes Kräuterzigarettchen.
Ah ja.
Und da haben wir dann so einen kleinen Vorrat gekriegt, damit wir gut über die Zeit kommen.
Anders überstehen Sie Kanada nicht. Ja, genau, bitteschön.
Dann haben wir Vancouver uns angeschaut. Wahnsinnig krass, tolle Stadt. Sind da rumgehatscht. Und das ist ja so schön, wenn man aus unseren, selbst so deutsche Großstädte sind ja eigentlich Pillepalle im Vergleich zu solchen Städten. Das ist dann für einen schon, da staunt man dann schon, du wirst das wissen, wenn du in New York gewesen bist.
Ja.
Und auch mal durch irgendein, da haben wir halt irgendeine Kreuzung blöd genommen und dann waren wir plötzlich in einer sehr spielichten Gegend Und irgendwie sind uns so Leute hinterherkatscht und unbedarft, wie man ist. Irgendwann haben wir schon gemerkt, das ist blöd, und sind in so einen CD-Laden rein und haben irgendwie gesagt, Servus, wir sind ja aus Germany irgendwie da draußen. Und dann hat uns der einfach, ich dachte, ja cool, dann mache ich mit denen auch ein Geschäft. Dann haben uns der CDs verkauft, massenweise, und wir natürlich da lieber einkauft, bevor wir...
Solange sie hier einkaufen, sind sie sicher.
Da habe ich Snoop Dogg kennengelernt.
Snoop! Ja.
Und dann waren wir beim Lachsfischen auf dem Meer.
Na, sag mal.
Und haben während des Fischens Brotzeit gemacht. Und das weiß ich noch genau. Also wenn man auf dem Ozean Lachs fischt, das sind echt ganz schön große und kräftige Tiere.
Ja.
Und nach der Brotzeit bist du ja so ein bisschen locker, flockig unterwegs. Und ich kann mich erinnern, dass ein Kumpel und ich, wir mussten uns, also einer hat die Angel gehalten und der andere hat den Angelhaltenden gehalten, damit wir nicht ins Meer fallen.
Oh Gott.
Und was ich auch nicht wusste, in Kanada und in den USA, also das wusste ich schon, bekommst du ja Alkohol erst ab 21. Mhm. Und jetzt waren wir knapp drunter. Mhm. Und dann hat sich der eine Onkel gedacht, weil das war wohl Kanadas bekanntester Stripclub auf British Columbia.
Da darf man auch ab 21 erst rein.
Ja, eigentlich schon, aber pass auf, gigantische Ausnahmeregelung. Also du darfst, es tut mir leid, dass ich hätte es freiwillig, wäre ich natürlich niemals in meinem ganzen Leben da hineingegangen, aber es war wohl eine landesbekannte Institution mit weltberühmten Animierdamen und deswegen wollte man den uns zeigen. Und wir wären nicht reingekommen, aber es gibt die Ausnahmeregelung, außer, es ist wirklich kein Schmarrn, außer ein Polizist sagt dem Türsteher, das geht in Ordnung. Und jetzt pass auf.
Hallo, ich bin Polizist.
Jetzt pass auf,
das
es wird noch viel besser. Meine Tante
ist Polizistin.
Ich flippe aus. Und dann sind die drei.
Das geht. Polizistin darf auch.
Dann
Na
sind
gut.
die drei Deutschen Hans Wurstl mit einem Onkel vom Stripclub gestanden, haben die Polizei angerufen. Also dann ist der Polizeiwagen mit meiner Tante vorgefahren, zum Stripclub gegangen und gesagt, hier die drei, Tür auf.
Das ist geil.
Dass man dann drin kommt. Ja, das war also mein erster Stripclub-Besuch.
Ich muss diese Reise verarbeiten.
Ja, ich auch.
Vom Lachsfischen zum Stripclub.
Also da habe ich von dieser Reise habe ich echt total viele gigantisch lustige Bilder, an denen man auch die gnadenlosen Brotzeitkonsum immer in den Augen ansieht. Und wir sahen auch so fertig aus. Wie gesagt, das war die Grunge-Zeit. Mhm. Jeder mit einer Frisur beinand vom Feinsten und diese Holzfällerhemden und da durchgestiefelt, aber herrlich. Also das zum Beispiel, das würde ich schon nochmal machen mit deiner Zeitreise.
Na, ich kann mich an eine Urlaubsgeschichte erinnern, die ist gar nicht so cool.
Nein.
Also sie ist gut ausgegangen, Spoiler. Ich war 3,5, 4 und wir waren in an der Adria an so einem Strand und ich war mit meiner Schwester und unserem Aufblaskrokodil im Wasser. Mein Papa und meine Mama waren auch im Wasser. Und ich wusste genau, da ist unser Platz.
Ach, Klassiker.
Und dann habe ich mich mit meiner Schwester gestritten und habe gesagt, ich gehe jetzt raus aus dem Wasser. Und gehe raus und gehe halt exakt in die falsche Richtung am Strand entlang. Und habe mir irgendwann gedacht, ja, scheiße. Habe ich mir wahrscheinlich nur, ich kannte dieses Wort noch nicht. Mist.
Verflixt.
Noch eins. Wo ist unser Platz? Und bin immer weiter. Und dann wurde ich irgendwann sehr müde. Und dann habe ich mich einfach in den Sand gelegt und bin echt eingeschlafen. Und dann hat mich eine ältere Dame geweckt und meinte so, hey.
Come stai?
Wer bist du denn? Nee, die sprach Deutsch. Und was ist denn los? Und ich so, ja, ich weiß jetzt gerade nicht so, wo mein Platz ist. So. Und dann bin ich mit der mitgegangen. Die saß dann da mit ihren zwei Enkelkindern, Eis essend und spielend rum. Hab mir gedacht, ja, passt
Och,
wieder alles.
Auch schön,
ist auch gut. Währenddessen ist natürlich bei meiner Familie Alarm losgegangen.
Ja,
die
klar.
wussten nicht, wo ich bin und haben mich gesucht. Und dann gibt's da ja auch so Strandbüros und so weiter, wo du sagen kannst, hey, mein Kind ist weg. Die haben schon mit der Polizei gesprochen und so. Also es lief schon die volle Maschinerie los. Und dann ist diese ältere Dame irgendwann mal auf die Idee gekommen, sie möchte jetzt dann heimgehen. Jetzt sollten wir uns mal überlegen, wo wir das Kind wieder hinbringen. So. Und anstatt, dass sie auch in dieses Büro geht, hat die uns Kinder halt losgeschickt, zu suchen.
Und schwärmt aus.
Ja, und ich habe gesagt, ja, also wir haben so ein Aufblaskrokodil dabei und mein Papa hat schwarze Haare und meine Mama hat eine grüne Kappe auf. Und dann sagt dieses Mädchen exakt, ja, ich habe das gefunden, wir laufen dahin. Und da war quasi genau die Kopie von meiner Familie. Das war so verrückt.
Ach, gruselig, wie in diesem Horrorfilm.
Aber es war nicht meine Familie. Und meine Eltern haben genau das Gleiche erlebt. Die haben gesagt, ja, kleines blondes Mädchen heißt Kathi. Und dann laufen die da, also werden sie angerufen von der Polizei? Ja, sie haben mich gefunden, aber es war ein anderes Mädchen. Also es war total verrückt. Und am Ende haben wir uns glücklicherweise wieder gefunden. Aber die, das war crazy.
Spektakulär. Ja, du hast da in einem vorgeht, gell? Ich, ja. Aber das kann ich tatsächlich, sowas Ähnliches hatte ich auch mal, ja, weil dann die Wellen gehen ja auch so schepps zum Strand und dann.
Schwierig. Ganz schwierig. Ja.
Mein Gott, wie das alles hätte enden können. Du wärst Italienerin geworden.
Du, Kanadier.
Aus Versehen, adoptiert.
Ja, genau.
Deine Eltern haben eine andere Kette. Na, vielleicht räumt die ihr Zimmer besser auf, es hätte gut oder schlecht gehen können.
Oh Gott. Ja, das wollen wir uns nicht ausmalen.
Auf gar keinen Fall.
Lass uns lieber mal was Positives erzählen und mal in unsere Supersach schlittern.
Brauz.
Die Supersach.
Es ist ja so. Heute haben wir beide jeweils also schon zwei Clowns gebrutzeitelt. Ich würde gern heute wieder, weil wir ja vorhin schon über dieses nachhaltige Reisen und Reisen und als Aktivität, würde ich tatsächlich gern das Slow Traveln in die Runde werfen.
Das Slow Traveln, hat das was mit Slow Chooser zu tun?
Das hat damit zu tun, dass wir ja normalerweise, wenn wir in den Urlaub fahren, ist das ja schon, wenn wir losfahren, ist das Stress. Der Flüger geht um die Zeit und dann muss man losfahren und dann fährt man mit dem Auto hin und dann ist dort im Urlaub ist alles getaktet, weil das müssen wir sehen und das müssen wir sehen und das gibt's auch anders, nämlich Slow Travel. Das heißt, dass man das Reisetempo bewusst drosselt, dass man Orte intensiver sich anschaut, dass man eben nicht versucht, möglichst viel in kurzer Zeit irgendwie sich anzuschauen, sondern dass man sich mal die Zeit gibt, eine Kultur kennenzulernen, eine Gegend, ein Land, weniger plant, vielleicht auch spontaner ist, mehr genießt, also Tempo raus, auch weniger Geld ausgeben, nicht immer nur sich denken, oh, jetzt muss ich das Geiles machen und das Geiles. Okay. Sondern einfach mal auch mit der quasi Bevölkerung in Kontakt, die ja nicht nur im Tourismusviertel wohnen, dass man einfach mal da begegnet und das könnte dann das Ganze entspannter machen, wahrscheinlich auch umwelt- und sozialverträglicher, weil man eben nicht diese Massentourismus-Sachen mitmacht, kleinere Unterkünfte sich suchen oder vielleicht tatsächlich gucken, kann man Couchsurfing machen oder sowas, einfach um auch Leute kennenzulernen. Entstanden ist die Idee eben auch wie aus dieser Slow-Food-Bewegung auch, so etwas Ähnliches, dass man eben beim Essen auch mal bewusst ist und
sowas gibt's.
Dass man mit dem Bus oder mit dem Zug reist eben, dass man in den Ländern öffentliche Verkehrsmittel nutzt, einfach mal ganz normal mit einem Linienbus rumdackelt und nicht einfach nur mit seinem Shuttle zum Hotel und das war's, dass man eben Einheimische auch mal abseits ein bisschen rausfährt, sich kennenlernt. Das könnte was sein, dass das Reisen nochmal vielleicht für den Planeten cooler macht und für einen selbst auch einfach spannender. Da glaube ich, gewinnt man viel.
Klingt mega. Und während du das so erzählt hast, ist bei mir so viel im Kopf losgegangen. Voll verrückt. Wie du gesagt hast, ja, nutzt mal die öffentlichen Verkehrsmittel und so weiter. Also ich habe das zum Beispiel auf Mallorca mal gemacht. Wir sind dorthin geflogen, logischerweise, aber hatten ein Apartment im Norden gebucht und sind dann nicht, haben nicht gesagt, wir mieten uns ein Auto und wir fahren dann da hoch und dann steht das Auto da und dann fahren wir rum, sondern wir haben gesagt, wir fahren mit dem Bus. Und es gibt einen riesigen Busbahnhof in Palma, der ist so teilweise unterirdisch, wo die Busse in so einer Spiralstraße nach oben und nach unten fahren. Total verrückt, wie so ein riesen Parkhaus nur für Busse. Und das war auch ein Wahnsinnserlebnis. Also kann ich nur empfehlen, Mallorca mit dem Bus zu erkunden.
Ja,
ja, Slow Travel. Schön.
Obe vom Gas.
Obe vom Gas. Ja.
Was hast du dabei?
Also ich nehme mir das auf jeden Fall mit und zu Herzen. Ich werde dir mal erzählen, wie das funktioniert. Bei mir. Ich habe heute den Umweltschutz in meinem kleinen Rucksack. Denn Reisen ist schön und bereichert unsere Leben mit tollen Eindrücken und Erlebnissen. Aber wir alle sollten, das hat der Herr Topel vorhin auch schon in Zahlen bewiesen, den CO2-Fußabdruck nicht aus dem Auge verlieren. Und mir ist da ganz wichtig zu sagen, ich reise total gerne und ich mache auch gerne mal eine Flugreise, ja, und mir ist das mega bewusst, dass das mit den Emissionen wirklich auch nicht cool ist. Und da ich dieses Jahr tatsächlich auch wieder eine Flugreise plane. Und zwar werde ich nach Portugal fliegen für eine Woche.
Beste.
Ich brauche noch diesen Restaurant-Tipp. Habe ich mich mal erkundigt, wie wir die Menge CO2, die wir dadurch verursachen, zumindest in einer Form auch wieder kompensieren können.
Ach cool.
Und da bin ich echt erstmal von links nach rechts durchs Internet gestolpert, kann man so sagen. Weil also du kannst da ja vom Hundertsten ins Tausendste und allerhand dir ausrechnen lassen und so weiter, wie viel CO2 dein Flug verursacht, wie viele Bäume ich jetzt pflanzen muss und wo und was ich noch so und so weiter. Also ich war erstmal wirklich heillos überfordert. Ich weiß, ein paar Airlines bieten das an, dass du das mit einem Klick sozusagen mitkaufen kannst. Aber das ist halt der Klick, der Anonyme, und dann weiß ich auch nicht, was da wirklich damit passiert. Und die Naturschutzorganisation WWF weist ganz klar darauf hin, dass man bei der Wahl des Anbieters auch bitte ganz genau hinschauen soll und für den CO2-Ausgleich ein Klimaschutzprojekt auswählen sollte, das mit dem sogenannten CDM-Gold-Standard ausgezeichnet wurde. Das ist ein UN-kontrollierter Standard für Klimaschutzprojekte, und auf der WWF-Seite gibt es da auch einen Link zu diesen Projekten, die man da unterstützen kann. Und genau, bei meiner Recherche bin ich auf einen Anbieter gestoßen, den ich tatsächlich auch benutzen werde, sagen wir es mal so. Der hat auch bei Stiftung Warentest 2022 wirklich mit sehr gut abgeschlossen. Da gibt es auch andere, die da sehr weit drunter liegen. Mhm. Und zwar heißt der Anbieter Atmosphere. Da kann man direkt ausrechnen, wie viel CO2 für den Urlaubsflug kompensiert werden müsste und dann entsprechend eben für das Klimaschutzprojekt einen Beitrag spenden. Und ich muss sagen, ich finde das eine super tolle Sache, das auch einfach mal ins Gedächtnis zu bringen, nicht einfach auch das so als gegeben hinnehmen. Ja, wir können ja fliegen, dann fliegen wir auch so ungefähr. Und wenn wir zu zweit nach Portugal fliegen, dann werden wir knapp 2000 Kilo CO2 verursachen pro Person. Ja, also das sind fast 4000 Kilo CO2 zusammen, und das klimaverträgliche Jahresbudget eines Menschen liegt eigentlich bei 1500 Kilo.
Oha, ja, da seid ihr knapp drüber.
Da sind wir ein bisschen drüber. Und da kann ich jetzt quasi hergehen und sagen, hey, so, ich fliege von A nach B und bin so und so viele Personen, und dann kann man da eben einen Beitrag leisten, dass entweder, ja, das, da gibt es Mooswälder, die neu bewaldet werden, die geschützt werden und so weiter. Aber es gibt ganz unterschiedliche, auch internationale Projekte, die damit unterstützt werden. Und das finde ich wirklich eine super Sache.
Das finde ich auch sehr cool. Ich habe gerade geguckt, du gehörst damit zu 3% der Reisenden, die sich da wirklich aktiv also nicht nur Gedanken machen, sondern es auch umsetzen. Mhm. Sehr gut. Das packen wir in die Shownotes.
Das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes.
Die Supersach.
Dann huschen wir raus aus der Supersach und würde sagen, wir packen mal 4 frische Songs auf unsere Himmelblabla-Playlist.
Hört sich fantastisch an.
Was hast du uns heute mitgebracht, Christian?
Ich habe heute einen Song mitgebracht, einen, der zum Thema passt. Mhm. Und zwar geht es um einen Herrn namens Carsten Meyer, den du unter einem anderen Namen vielleicht kennst, der nämlich seit 1997 sich Aerobic nennt.
Okay, nee, bin
das ist so
blank.
Ein ganz unkonventioneller Disco-Clubbing-Sound. Der hat 2000 auch die Band International Pony gegründet, ist tourt durch Europa, macht auch Soundtracks für Tatort, Reiniger und Stromberg und hat sein Album Nummer 2 herausgebracht. Mhm. Ich glaube 25 Jahre nach dem ersten. Das ist so ein bisschen Italo-Disco, Groove, Indie-Pop, R&B, Funk. Und der größte Hit darauf ist ein unfassbarer Urlaubssong, der in keiner Roadtrip-Playlist fehlen darf, namens Urlaub in Italien.
Geil.
Ein absoluter Dancefloor-Banger, würde ich mal sagen.
Okay.
Also unfassbar geilen Groove.
Groove. Ich dachte jetzt, du sagst Felicita.
Oh, auch ein unglaublich auch geiler Groove.
Auch ein guter Groove.
Also meine Italo-Playlist, die liebe ich schon über alles.
Ja?
Aber das hier ist ein deutscher Text und ist aber echt geil. Also echt.
Urlaub in Italien. Wie heißt der Herr nochmal?
Aerobic.
Aerobic.
Nennt er sich.
Mhm. Kann man da auch Aerobic dazu machen? Das wäre ja dann für deine Gym-Playlist also
was. Ja, das ist mehr so, du tanzt ganz gechillt. Oder okay. Bist eben im Auto und man singt es dann auch zwangsläufig mit. Du wirst Spaß daran haben.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe heute gar nicht so viel Hintergrundstory dabei tatsächlich zu meinen Songs, aber ich habe auch einen dabei, der etwas mit Reisen zu tun hat. Und zwar von einem Künstler, von dem ich erst kürzlich schon einen Song auf unsere Liste getan habe. Das heißt, das ist der erste, der sich in Persona doppelt.
Dann kriegst du Provision, oder?
Wahrscheinlich. Und zwar ist das wieder dieser Chris Stapleton, über den ich in Nashville drüber geflogen bin. Und diese Reise hat mich tatsächlich, obwohl sie sehr kurz war, auch sehr nachhaltig geprägt. Also es gibt so Reisen, an die denkt man so krass lange immer noch zurück. Und genau, das hat mich inspiriert, den Song Traveler von Chris Stapleton auf die Playlist zu packen. Und das ist so ein Wohlfühlsong. Also das ist so wie Schokoladenpudding essen ist dieser Song. Der ist ganz toll.
Oh Gott. Jetzt muss ich kurz meinen Sapper wieder runterschlecken. Du darfst doch hier nicht über Schokolade sprechen. Du weißt doch, da geht meine Sucht, bricht sich Bahn.
Tja, ist aber so. Ich kann euch ja nicht anlügen.
Nee, das wird man nie tun.
Da draußen und dich hier drin.
Lisa, erklär dir mal meinen zweiten Song. Also wahrscheinlich, also dieses Jahr wird es uns irgendwann vielleicht, es kommt einem nie aus den Ohren raus, aber ich muss mich leider einreihen, weil ich ihn auch so unfassbar bewundere. Deswegen wird mein zweiter Song von Rio Reiser sein, der wäre ja 75 geworden, wie wahrscheinlich zwangsläufig jeder schon mitbekommen hat. Falls jemand nicht, also ohne Rio Reiser wäre deutsche Rock- und Popmusik ärmer, wenn schwierig. 1970 hat er die Band Tonsteine Scherben gegründet. Also die gab es eigentlich gar nicht so lang, kaum Alben gemacht, aber halt das bahnbrechende Keine Macht für Niemand zum Beispiel. Die rebellische Jugend der 70er ist ausgerastet, Hausbesetzer in Berlin haben es gesungen und super politisch, subversiv und aber auch einfach gegen diesen Kapitalismus und sich gewendet. Richtig coole Band und der Rio Reiser dann auch solo noch eine kurze, aber tolle Karriere gehabt und einfach was an ihm begeistert sind halt die Texte auch. Unfassbar tolle Texte und ich möchte auf die Liste setzen als alter Kitschbruder eine Ballade, für mich eins der schönsten Liebeslieder in deutscher Sprache, nämlich Für immer und dich.
Ah, schön. Ja, cool. Ein guter Song. Ich gehe mit dir reisenderweise in das Jahr 1958.
Ach, das war noch Zeiten.
Damals, also das ist quasi genau das Jahr, in das du vielleicht gereist wären würdest, wenn du Zeitreisen können könntest.
Konjunktiv plusquamperfekt 3.
Und zwar ist das vom King selbst, vom Elvis, der Song Trouble. Und den setze ich einfach drauf, weil der mich momentan begleitet.
You're looking for trouble?
Genau. Und
came the right place.
Der ist sehr motivierend. Du kannst ihn sozusagen auswendig. Genau, und das ist für mich momentan so mein Krafttier-Song.
Fantastisch, hast mich ja auch.
Ja, gut.
Und dann kann ich dir gleich eine Zwischenempfehlung hinterher schieben, falls du sie noch nicht gesehen hast. Das Lied ist ja ein zentraler Bestandteil der Comeback-Show von Elvis 1968. Aber das Coole ist, da gibt es eine Netflix-Doku gerade, ich hoffe, du findest sie noch, und die kümmert sich tatsächlich hauptsächlich um diese Comeback-Show, die, und das wusste ich auch gar nicht, natürlich auch von diesem dämlichen Colonel organisiert wurde und der einen ganz, ganz anderen Plan hatte, nämlich wie diese unsäglichen Filme, die der unfassbar gute Elvis 10 Jahre lang machen musste, einer blöder als der andere, und sich irgendwann gesagt hätte, verflucht, ich bin Musiker, ich will Musik machen.
Ja.
Und dann ging das so, das ist so geil in dieser, also ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber es gibt sozusagen in der Vorbereitung dieser Show zwei Handlungen. Die eine, wo immer dieser Colonel versucht mit Elvis irgendwelche Gags-Clips zu machen und er singt irgendwelche Hula-Lieder und Tanzerinnen hüpfen rum und er macht Quatsch und im Hintergrund in der Kabine und ist er mit seiner alten Band gehockt und hat im Grunde, heute würde man es ein Unplugged-Konzert geben. Ja. Bis irgendwann die Producer gemerkt haben, wow, wie geil ist das denn? Es ist ja viel besser. Wir erinnern uns, Elvis ist der Größte. Und dann haben sie irgendwann gesagt, hört mal auf mit dem Scheiß-Gag-Scheiße. Der Mann geht einfach in die Mitte, in die Bühne, seine Jungs hocken um ihn rum, teilweise er mit Gitarre, teilweise mit diesen Jungs und haben eben dieses, eins der besten Konzerte, die es auf diesem Planeten jemals gegeben hat. Gibt es eine geile Doku, unbedingt
ja,
angucken.
Ja, cool. Ja, das ist ja sozusagen für meinen Song noch ein Schmankerl.
Ja, ein extra Schmankerl.
Ein Schmankerl vorm Schmankerl und wir könnten, weil wir haben beide zwei Songs draufgepackt, noch Adam Riese, richtig, ja?
Also warte, ich habe einen Taschenrechner. Ja.
Sehr gut, dann können wir jetzt ganz getrost ins Schmankerl der Folge reisen. Schmankerl der Folge. Das Schmankerl der Folge wird präsentiert von Prechtl. Frisch, lecker und mit viel Liebe zu regionalen Produkten. In den Prechtl-Märkten in Raubling, Brandenburg, Bad Aibling und Bad Fallenbach ist Schmankerl-Shopping garantiert. Prechtl, hier geht's mir gut. Der Christian, das könnt ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, nicht sehen, denn ihr hört uns, hat gerade auf mich gezeigt und das ist für mich das Signal, dass ich starten darf. Und wie man mir in dieser Folge unschwer angemerkt hat, fasziniert mich eventuell ein klein wenig die Zeitreise. Deswegen habe ich eine Trilogie dabei, natürlich ein filmisches Meisterwerk, wie ich es finde, das ich neben Harry Potter wahrscheinlich am zweitmeisten schon gesehen habe.
Superlativ, genau. Um bei der Grammatikkunde zu bleiben.
Sehr gut. Und zwar ist das natürlich Zurück in die Zukunft. Originaltitel auf Englisch Back to the Future. Eine absolut geile Science-Fiction-Trilogie, die zwischen 1985 und 90 veröffentlicht wurde. Inszeniert von Robert Zemeckis und natürlich produziert von Steven Spielberg. Und das ist einfach so geil. Das macht so Spaß, das anzuschauen. Ich weiß nicht, du kennst es mit Sicherheit.
Ich traue es mich gar nicht zu erzählen. Also ich war ja im Kino im ersten Teil.
Oh mein Gott.
Das ich bin ja zwei Monate älter als du.
Zweieinhalb, müssen wir schon genau sein.
Ich kann mich noch sehr daran erinnern, im Dachau, im Kino, oben geil. Auf dem Schlossberg.
Junge, ich war noch nicht mal geboren, 85.
Ja.
Ja, also es geht um den Teenager Marty McFly, wunderbar gespielt von Michael J. Fox, und seinem verrückten Erfinderfreund Dr. Emmett Brown, gespielt von Christopher Lloyd, die in die Vergangenheit reisen, und zwar ins Jahr 1955, und zwar mit einer Zeitmaschine, und die ist ein DeLorean. Sie ist ein Auto und es geht um den Flux-Kompensator, der diesen DeLorean antreibt, und es müssen verschiedene Dinge verhindert werden, damit sich die Zukunft nicht ändert, aber natürlich kommt es ganz anders und wir befinden uns in einem Paradoxon, wie man so schön sagt. Und es ist so sweet gemacht, also auch ich habe immer so diese Szene im Kopf, ich spoiler bestimmt nicht, weil ihr kennt alle diesen Film, als quasi Martys Mutter ihn findet, weil er ist ja vor ihrem Zimmer verunglückt sozusagen und dann liest sie, sie denkt einfach, er heißt Calvin, weil das auf seiner Unterhose steht und es ist so fantastisch. Ich liebe diese Szene, so unglaublich. Ja, also da wären wir wieder bei der Glücksunterhose. Um einen kurzen Bezug in die Vergangenheit und unsere letzte Folge zu machen. Also schaut es euch an, Zurück in die Zukunft heißt der erste Teil, Zurück in die Zukunft 2 heißt der zweite Teil und Überraschung, Zurück jetzt in die Zukunft 3 heißt der dritte Teil. Und da wird es dann auch nochmal wild, weil da ist das ganze Setting im Wilden Westen und es geht um eine riesige Eisenbahn, die ich übrigens auch schon in live gesehen habe. Ich war in Railtown in Kalifornien und habe mir den Originalzug angeguckt. Ich war in New York und ich habe mir das Music oder die Musical-Umsetzung, Produktion von dem ersten Teil angeguckt. Ich bin total into it. Ich liebe das so sehr.
Cool. Ja, jetzt da habe ich auch mal Bock, mir die wieder anzuschauen. Also man merkt die Begeisterung, aber ist auch geil.
Es brennt.
Es ist geil, es ist ein geiler Film. Alle drei.
Ja, es cool. Ist so gut. Ja, also anschauen.
Fantastisches Schmankerl und fantastisch, dass du in diese Richtung gegangen bist, weil ich würde unsere Süßmäuse und dich auch gern auf meine liebsten fiktionalen Reisen mitnehmen. Natürlich konnte ich mich auch nicht bremsen und es sind derer vier geworden, die aber dafür unterschiedliche Mädchen und Genres.
Mädchen.
Habe ich Mädchen gesagt? fiktionaler Versprecher. Freudscher, was ist los? Nein, ich habe eindeutig nicht Mädchen, sondern was anderes gesagt. Mädchen. Also wir haben Heldereise, Roadmovie, Coming-of-Age-Reise, cool. Alles Mögliche. Gut. Und wir beginnen mit einer Netflix-Serie, ja. Und die habe ich natürlich auch ausgesucht, damit ich einfach das Wort sagen darf, The End of the Fucking World heißt.
Ah, hast du die durchgebitcht?
Selbstverständlich. Gut. Und zwar geht es um, also es ist eine ganz düster, schräge, mit viel Gewalt, aber total herzige britische Netflix-Serie. Mhm. So eine Art rabenschwarze Teenie, Bonnie und Clyde-Story.
Ich habe das auch gesehen, also, das ist ganz fantastisch.
Ja, so eine 17-Jährige, die so ein bisschen crazy ist und auf alles scheiße findet. Mhm. Und da gibt es einen anderen 17-Jährigen, der glaubt, er ist Psychopath und Bock hat, irgendwie mal jemanden zu töten und sich zufällig denkt, ach, nehme ich mir doch die. Und könnt euch natürlich vorstellen, dass es ein bisschen anders läuft als geplant. Die zwei kommen auf dubiose Umstände irgendwie zusammen und ziehen dann los auf so eine Art Reise, killen Leute, es passieren die allerblödsten Sachen und natürlich werden sie wahrscheinlich sich irgendwann vielleicht mögen, aber das ist alles nicht dumm gemacht, das ist alles ohne Klischees, das ist einfach
überraschend auch.
Überraschend und echt mal geil gemacht.
Ja, cool.
Bitte mal anschauen.
Bitte mal anschauen.
Und dann ein Buch zur Hand nehmen, in dem Fall vielleicht leider auch mehrere, um nicht zu sagen acht.
Wie bitte?
Für dich sehr passend, Der dunkle Turm, das Epos von Stephen King.
Ja, ja.
Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich den verehre und dass ich ihn für arg unterschätzt halte. Der dunkle Turm. Und wer den Film gesehen hat, um Gottes Willen, den Film schnell vergessen, der hat wirklich, der ist so haarscharf, meilenweit an diesen Büchern vorbei. Das sind... Die haben Elemente von Western, Horror, Science Fiction. Es geht um einen Mann, einen Roland, einen Revolvermann, der eben den dunklen Turm retten soll, der so eine Art Zentrum unseres Multiversums darstellt. Und dann gibt es eine Schar nach Roten König, der diesen Turm und alle Welten vernichten will. Und dann geht dieser Roland auf Reise durch Welten. Natürlich landet er auch auf unserer, sammelt da Freunde ein und die zusammen ziehen dann los und müssen das retten. Und es ist also eine unfassbar vielschichtige, tolle Sache.
Cool.
Und das Spannende ist auch, also der hat da 30 Jahre an diesem Zeugs geschrieben und die haben unfassbar viele literarische Querverweise in sein eigenes Werk. Es gibt dann andere Geschichten, die Bezug nehmen. Das nennt man Intertextualität, falls jemand auch studieren will. Also das ist irrsinnig spannend, sich da durchzuackern. Das ist
ein tolles Wort.
Sind sau spannende Geschichte und spielt mit verschiedenen Genres und quasi eine literarische Fantasy-Reise.
Geil.
Dann bleiben wir bei Büchern.
Gut.
Und nehmen das beste deutsche, ich weiß gar nicht, warum man es Jugendbuch nimmt, aber vielleicht, weil es zwei jugendliche Protagonisten hat, Chick von Wolfgang Herrndorf, der leider viel zu früh gestorben ist, sonst wäre der wahrscheinlich inzwischen der Größte. Also was der mit Sprache kann. Ich habe einfach mal, ich hoffe, ich bekomme keine rechtlichen Probleme, mir einfach mal drei so kurze Klappentextkritiken rausgeschrieben, weil einfach die diese Brillanz kurz sagen. Der Tagesspiegel hat zum Beispiel gesagt, Chick ist Jugendroman und Roadmovie zugleich, von Anfang bis Ende ein großer literarischer Spaß. Das Deutschlandradio, Chick ist ein schöner, trauriger Abenteuerroman aus dem rätselhaften deutschen Osten, der nur einen Nachteil hat, dass er viel zu schnell zu Ende geht.
Okay.
Oder die Frankfurter Rundschau. Wie Herrndorf erzählt, mit einer Sprache, die sich keinem Jugendslang anbietet und doch ganz nah dran zu sein scheint am Denken und Fühlen seiner Helden, mit schnodderiger Kunstsprache, nach der man süchtig werden kann, das ist brillant. Und das kann ich nur unterschreiben.
Crazy.
Auch hier bitte nicht den Film anschauen. Also der ist zwar auch echt zu weit geworden, aber dieses Buch, das geht einem ganz nahe. Gut. Das ist richtig cool. Und dann...
Und dann?
Zu guter Letzt, weil 4 ist das neue 5.
Ich schreibe hier schon mit, das ist ja...
Einen ganz süßen Film noch.
Film.
Ganz süß. Little Miss Sunshine.
Oh Gott, das ist einer meiner Lieblingsfilme.
Von 2006, eine Tragikomödie mit total skurrilen, liebenswerten Figuren. Da geht es um ein Ehepaar, die Hoovers, die leben mit ihrer Tochter Olive, dann noch dem Sohn Dwayne aus erster Ehe und dem Großvater in Albuquerque im Süden der USA. Und diese kleine süße Olive hat einen Schönheitswettbewerb offenbar gewonnen, nämlich den zum Little Miss Sunshine in New Mexico. Und als Little Miss Sunshine bist du qualifiziert für die große bundesweite Schönheitswettbewerbsentscheidung in Los Angeles. Und dann setzen sie sich alle in den Bus und düsen quer durch die USA nach L.A. Und erleben wirklich lauter herzige, verrückte Sachen. Die Figuren sind unfassbar.
Grandios.
Und allein diese kleine Schauspielerin.
Man muss ja dazu sagen, dass wenn man sich jetzt so einen klassischen Schönheitswettbewerb von so Kiddies vorstellt, diesem Klischee entspricht sie halt überhaupt nicht. Ja, also die ganze Familie denkt sich so, oh mein Gott, wo sollen wir da wirklich hinfahren, weil du wirst einfach nicht gewinnen. Ja, aber es ist so schön, diese Familiengeschichte, die ja auch wirklich sehr tragisch auch startet in dem Film, wie sich das dann am Ende auch auflöst. Dieser Film, den habe ich bestimmt auch schon 15 Mal gesehen, wenn es reicht. Ganz toll.
Ja, liebe ich auch. Das Lexikon des internationalen Films sagt, ein sympathisches Hohelied auf die Familie, eine wunderbar einfallsreiche Komödie in Form eines subversiven Roadmovies.
Ja, und
und
schon
so
älter,
herzig,
ne?
Einfach. 2006.
Ja, ja.
Aber so süß einfach. Liebe ich total.
Schmankerl der Folge.
Wenn wir gerade noch beim Thema Film sind, 2011 hat die staatliche Verwaltung für Radio, Film und Fernsehen in China ein Verbot von Fernsehdramen und Filmen, in denen Zeitreisen vorkommen, erlassen. Das wollte ich noch ganz kurz sagen.
What the fuck?
Weil also mit der Begründung, dass es solche Geschichten an positiver Energie und historischer Genauigkeit mangelt. Das wollte ich jetzt noch ganz
Schreibt
kurz.
Schreibt euch das hinter die Ohren, Drehbuchautoren.
Genau, und jetzt darfst du kurz, während ich hier mein Betthupferl öffne, also wir rauschen raus aus unseren Schmankerln, die wirklich sehr ertragreich waren, könnte man sagen, hinein in Folge 10 unseres Betthupferls. Bist du bereit?
Moment, ich setze mich etwas bequemer hin und lausche.
Los geht's. Definition. Flüsterfeen. Auch Feen der Inspiration. Können Menschen durch das sanfte Einpflanzen von Gedanken und Emotionen zu besonderen Erfindungen und Taten anregen. Definition. Seelenwächter. Auch Hüter der spirituellen Ordnung. Sie bewachen die Seelen der Verstorbenen, auch Geister genannt, die zum Beispiel aufgrund von metaphysischen Konflikten noch nicht bereit sind, ins ewige Licht zu tauchen und unterstützen alle Seelen beim Übergang, sobald sie bereit sind. Definition: Traumwandler, auch Traumweber, haben die Fähigkeit, zwischen den Welten zu wandeln, in Traumwelten der Menschen einzutreten und dort zu agieren. Sie erschaffen, verändern und steuern Träume, um wichtige Botschaften und Warnungen zu hinterlassen. Definition: Wächter der Schicksalsfäden, auch Schicksalswächter. Diese Wesen sind mit dem Kosmos und dem Schicksal verbunden und überwachen die Fäden des Schicksals. Sie sind in der Lage, kleine Veränderungen zu bewirken, die den Verlauf von Ereignissen beeinflussen können. Vor abertausenden Jahren, als die Menschheit noch in ihren Kinderschuhen steckte und im Einklang mit allen Wesen auf dieser Erde lebte, schien es, als ob dieser Koexistenz niemals auch nur ein Härchen gekrümmt werden könnte. Doch mit der Zeit, je schlauer der Mensch wurde und je besser er es verstand, sich Ländereien anzueignen und diese für sich allein und seine Belange nutzen zu wollen, geriet das friedliche Miteinander ins Wanken. Der Mensch riss alles an sich, was er begehrte, und nahm keine Rücksicht auf Verluste. Er vertrieb die friedlichen Flüsterfeen aus ihren Höhlen an den Flüssen, um diese zu begradigen und besser für Handelstransporte nutzen zu können. Er verbannte die Seelenwächter von den nebligen Wiesen, um mehr des Landes als Ackerflächen nutzen zu können. Er scheuchte die Traumwandler aus den Wäldern, um an mehr Brennholz und Baumaterial zu gelangen. Auch die Wächter der Schicksalsfäden waren nicht sicher vor der Gier nach Besitz, Ruhm und Reichtum des Menschen. Und so wurde auch sie aus den Bergen verscheucht, damit dort nach Gold, Edelsteinen und Salz geschürft werden konnte. Da die Macht, die von den subtilen Fähigkeiten der magischen Spezies ausging, so enorm war,
sperrte der Mensch sie in ein Verlies, so tief in massiven Stein gehauen, sodass sie nie wieder das Tageslicht sehen sollten. Von nun an war es am Menschen selbst, sich zu inspirieren. Doch auf die Traumwelt und das Schicksal vermochte er selbst keinen Einfluss zu haben. Was letztendlich übrig blieb, waren die verlorenen Seelen, auch Geister genannt, die aufgrund des Fehlens der Seelenwächter von nun an auf ewig dazu verdammt waren, zwischen Erde und Licht ihr Unwesen zu treiben. Auszug aus Geschichte der Geister von Randolf dem Weisen. Sebastian, brummte der Schädel. 5 Minuten, die dein Leben verändern. So beginnen normalerweise YouTube-Videos mit fragwürdigem Coaching-Inhalt. Die letzten 5 Minuten seines Lebens, zugegebenermaßen waren es eher 10, denn Snorre hatte etwas weiter ausholen müssen, um ihm zumindest einen groben Gesamtüberblick über die Situation zu verschaffen, hatten es in sich. Sebastians Blick fällt auf Karin, die, nachdem Snorre sich dankenswerterweise wieder aus ihr entfernt hat, auf der Couch im Wohnzimmer zusammengesackt ist. Sie wird sich an nichts erinnern, verspricht Snorre an Sebastian gewandt. Das Letzte, was sie weiß, ist, dass sie heimgekommen ist und ihr ein fürsorglicher Ehemann ein fürstliches Mahl serviert hat. Ich verstehe das immer noch nicht ganz. Du bist ein Geist und bist auf der Mission, die Menschheit zu retten. Und zwar vor den vielen bösen Geistern, die auf der Erde ihr Unwesen treiben, weil vor ein paar Jahrhunderten alle Seelenwächter eingesperrt wurden. Aber du bist doch selbst ein Geist. Musst du dich denn dann nicht selbst bekämpfen? Sebastian runzelt die Stirn. Immer noch nicht sicher, ob er da wirklich mit einer Art Seele spricht, die in die Fernbedienung des Fernsehers geschlüpft ist, oder ob er eben doch einfach nur den Verstand verlor. Geist ist nicht gleich Geist, Sebastian, gibt die Fernbedienung gedehnt zurück. Ich bin einer der Harmlosen. Es gibt verschiedene Unterarten. Ich bin, wie du mittlerweile wissen solltest, ein Plappergeist. In meinen Augen die beste Spezies. Ich kann Gegenstände, Tiere oder auch in Personen fahren und die Kontrolle über Gesagtes oder auch manche Handlungen übernehmen. Bei meinem ausgefeilten Humor ein absolutes Privileg, von mir heimgesucht zu werden, das wirst du schon auch noch merken. Jedoch habe ich Grenzen, die ich in meinem Tun nicht überschreiten kann. Welche zum Beispiel? Schießt es aus Sebastian heraus. Nun, wir Plappergeister sind zwar fantastische, lästige, kleine Biester, aber wir dürfen und können euch Menschen nicht an den Kragen. Wir haben einen Kodex. Und sollte unserem Menschen etwas Schlimmes zustoßen, dann werden wir von unserem Rat hart bestraft, tönt es aus der Fernbedienung. Viel schlimmer trifft es da Menschen, die von Truggeistern besessen werden, die Schein und Wirklichkeit vermischen können, sodass ihre Opfer nie mehr einordnen können, was wahr ist und was nicht. Stell dir vor, du gehst über eine Brücke und da ist gar keine. Blöd gelaufen. Sebastian läuft das eiskalt den Rücken herunter. Alle seine Nackenhaare stellen sich auf. Willst du damit sagen, es gibt noch mehr andere Geister? Fragt er zögerlich. Klar! Die Fernbedienung zuckt kurz und fährt fort. Zorngeister, die Menschen zu gewalttätigen Taten antreiben können. Schattengeister, die Angst und Verzweiflung verbreiten. Seelenverschlinger, die sich an der Energie ihrer Opfer nähern. Schmerzgeister, die sich meist auf emotionalen Schmerz spezialisieren. Alles böse, böse Buben und Mädels, wenn du mich fragst. Und es gibt noch so viele mehr. Sebastian schaudert. Wie viele sind das dann? Von den Bösen? Snorre schnalzt mit der Zunge. Hat eine Fernbedienung eigentlich eine Zunge? Nun ja, von den Bösen sind es, glaube ich, nicht so arg viele. Kommt immer auf den Menschen drauf an, dem der Geist entspringt. Weißt du, es gibt schon viele üble Leute auf der Welt. Aber glücklicherweise seid ihr Menschen doch ein ganz netter und verspielter Haufen. Aber überleg doch mal, Sebastian, ich glaube, du hast das immer noch nicht ganz begriffen. Jeder Mensch, der aktuell stirbt, kann nicht in die ewigen Jagdgründe oder wie ihr Romantiker das auch immer nennen mögt, übergehen, weil es aktuell keine Seelenwächter gibt, die die Seelen der Verstorbenen dorthin geleiten. Bedeutet,
Seit eine Gruppe von mittlerweile auch schon längst verstorbenen Menschen die Seelenwächter in das dunkle Verlies gesperrt haben, gibt es einen minimalen Geisterüberschuss auf diesem schnuckeligen Planeten. Und das ist nicht gut. Das stört die Balance. So, für heute sind das erstmal genug Informationen. Ich hüpfe jetzt in dein Tablet und amüsiere mich bei einem Horrorfilm. Kannst du was empfehlen?
Also da muss ich heute jetzt schon mal zum ersten Mal applaudieren.
Habe ich dich mitgerissen.
Voll. Ja. Das ist ja ein, jetzt sind wir ja in einem literarischen, in der Hochkultur, der fantastischen Hochkultur angekommen.
Ja, ich hoffe, es hat sich ein bisschen was geklärt.
Ich glaube schon. Und gleichzeitig natürlich stehen uns alle Wege offen auf dieser Reise vom Sebastian und seinem Snorre.
Ja, schön. Das war's auch schon wieder heute, würde ich sagen.
Ja, irgendwann muss man halt auch mal wieder ankommen.
Von der Reise meinst du jetzt, um nochmal Bezug zu nehmen? Ja. Also abonniert gerne diesen Podcast, hinterlasst gerne eine Bewertung. Meldet euch bei Themenwünschen und Feedback gerne per E-Mail an podcast@himmelblau.com. Und ich würde sagen, gute Reise.
Und ich verabschiede mich mit einem Kommentar von einer unserer Stammhörerinnen und sage, Reisen sorgt einem immer wieder, dass daheim am schönsten ist.
Tutu. Himmelblabla ist eine Produktion der Himmelblau Media GmbH. Moderation Katrin Faber und Christian Topel. Aufnahme und Schnitt Simon Gmach. Musikalische Untermalung Dominikus Fuchs. Kontakt podcast@himmelblau.com. So, jetzt ist aber Schluss. Bis zum nächsten Mal.